Guten Morgen. Ich bin ein bisschen wackelig auf den Beinen, habt ihr wahrscheinlich bemerkt. Hat mit meinem Alter nichts zu tun. Ich hatte einen Sportunfall, meine Achillessehne ist kaputt. Und der hat mir gesagt, ich brauche ein Jahr, bis ich wieder heil bin. Und das Jahr muss ich irgendwie rumkriegen. Und da humpel ich ein bisschen. Ist nicht böse gemeint. Vor einer Woche hieß das Thema der Predigt bereit für Gottes Reden, Fragezeichen. Ihr erinnert euch, Markus Gerisch hat gepredigt und er stellte zu Beginn der Predigt die These auf, Gott spricht regelmäßig in unseren Tag hinein. Marianne und ich, Marianne ist meine liebe Frau, Marianne und ich, wir saßen zu Hause vor dem Bildschirm und als er das gesagt hat, mussten wir schmunzeln. Warum? Das Buch, das wir beide darüber geschrieben haben, hat nämlich den Titel Gott spricht in meinen Tag hinein. Einige von euch kennen es, so sagt der Verlag, ist ein Bestseller geworden, inzwischen in der 8. Auflage. Und wer es noch nicht kennt, aber wer neugierig wird, der kann zum Büchertisch gehen, dort ist es auch erhältlich. Markus Gerisch zeigte am Beispiel des Propheten Samuel, der lebte rund 1000 Jahre vor Jesus, wie dieser Samuel im Alter von knapp 10 Jahren lernte, Gottes Stimme als solche zu erkennen. Er wusste, das ist jetzt Gott, der redet. Und er lernte, dieser Stimme zu gehorchen. Heute möchte ich dieses Thema weiterführen, auch etwas vertiefen, und zwar unter der Überschrift Online mit Gott. Für die Älteren unter uns, es sind 3, 4 Ältere unter uns, könnte man auch sagen, ständig im Kontakt sein mit Jesus. Ein heißes Thema, ein Thema, das jeden Einzelnen von uns betrifft. Meine Frage war immer, wie kann ich mit Gott verbunden werden? Wie kann ich auf diese Weise Informationen oder Hinweise von Gott bekommen, die für mich, die für mein Leben wichtig sind, die mir helfen könnten, mit meinem Leben zurechtzukommen? Jetzt denkt sich vielleicht der ein oder andere unter euch, täglichen Kontakt mit Gott brauche ich eigentlich nicht. Ich komme mit meinem Leben schon so zurecht. Wirklich? Also ich bin mit meinem Leben mit etlichen Dingen gar nicht klargekommen. Und das wurde erst anders, als ich in den ständigen Kontakt mit Jesus gekommen bin. Davon werde ich gleich berichten. Ich habe mir oft die Frage gestellt, wie sieht Gott mich? Welche Pläne hat Gott für mein Leben? Welche Ausbildung soll ich machen? Welchen Beruf soll ich ergreifen? Oder auch, in welcher Stadt soll ich leben und arbeiten? Ist gerade wieder aktuell bei uns. Wo und wie kann ich geistlich mitarbeiten in meiner Kirche, in meiner Gemeinde? Das sind Fragen, die haben mich bewegt. Kennt ihr auch solche Fragen? Okay. Und dann schaust du in die Bibel. Und dann entdeckst du in der Bibel, wie Gott früher ganz konkrete Antworten gegeben hat. Ganz konkrete Anweisungen durch den Besuch eines Engels beispielsweise, durch einen Traum, durch eine Vision, durch das Wort eines Propheten oder auf sonstige Weise. Und zwar nicht nur im Alten Testament, auch im Neuen Testament. Sagte zu Philippus, stell dich an die Straße, die nach Gaza führt, sagt der Heilige Geist. Okay, sagt Philippus, das ist die L144, stelle ich mich dahin. Steht er an der Straße und wartet. Dann spricht der Heilige Geist, siehst du diesen Wagen? Sagt er, bin ja nicht blind, natürlich sehe ich den Wagen. Geh zu diesem Wagen. Geht er zu dem Wagen, dann hört er, da sitzt einer drauf und liest laut aus dem Propheten Jesaja. Und der Wagen geht vorbei und Philippus sagt, ich glaube, habe ich was zu tun und läuft nebenher. Dann entwickelt sich das Gespräch, wir kennen das aus der Apostelgeschichte. Und daran knüpft sich für uns zunächst mal die erste Frage, redet Gott auch heute noch? Und die zweite Frage schließt sich gleich an. Wenn Gott tatsächlich heute noch redet, wie kann ich seine Stimme hören und wie kann ich richtig damit umgehen? Was tut man dann, wenn Gott redet? Oder auf Neudeutsch für die jüngere Generation unter uns, wie komme ich online mit Gott? Bevor wir gemeinsam tiefer in dieses Thema einsteigen, möchte ich kurz mit uns beten. Herr, das ist unsere Frage heute Morgen. Wie kommen wir in diese ständige, enge Verbindung mit dir? Wie können wir deine Stimme hören? Jetzt mach uns bereit, dir zu begegnen. Hilf uns, dass wir das lernen und leben können. Danke, dass du es tun wirst. Amen. Mit dem Internet bin ich ja verbunden, wenn ich mich an den Computer setze und ihn auch einschalte. Mit Gott bin ich verbunden, wenn ich mir täglich Zeit nehme, um in der Bibel zu lesen, um zu beten. Meine Frau Marian und ich, wir tun das in der Regel jeden Morgen seit über 45 Jahren. Und in dieser täglichen Zeit lernen wir mehr von Gott, reden wir mit ihm und hören wir von ihm. Diese Verbindung zu Gott, die halten wir den ganzen Tag über. Unser Gebet morgens schließen wir jeweils mit den Worten, Herr, zeig uns auch heute, was du für uns vorbereitet hast und hilf uns, deine Gelegenheiten nicht zu verpassen. Amen. Das steht so sinngemäß im Epheser 2, Vers 10. Und wenn man so betet, das ist unsere Erfahrung, dann fängt der Tag an, spannend zu werden. Gott spricht nicht nur nachts, wenn wir schlafen, im Traum. Das war das Thema letzten Sonntag. Er spricht auch tagsüber durch die Umstände, in denen wir uns befinden, durch andere Menschen, durch Begegnungen, durch ein Wort, das ich lese, ist bei mir ganz oft der Fall. Gott hat so viele unterschiedliche Möglichkeiten, weil wir so viele unterschiedliche Menschen sind. Der eine reagiert so am besten, der andere so. Und Gott geht ganz individuell auf jeden einzelnen von uns ein und sagt, mein Weg zu dir zu sprechen ist dieser Weg. Den normalen Christen, so wie ich einer bin oder vermutlich die meisten von euch, jedenfalls uns fällt es im Allgemeinen ein bisschen schwer, das Reden Gottes zu erkennen in den Ereignissen unseres Lebens oder in verschiedenen Eindrücken, manchmal so Impulsen, die so ganz plötzlich in unsere Gedanken sind. Deshalb möchte ich auf die Frage eingehen, wie kann ich denn für mich selbst Gottes Stimme hören? Dazu möchte ich einige Gedanken etwas vertiefen. Was man ja als Christ so ziemlich am Anfang lernt, wenn man anfängt mit Jesus, das ist das Beten. Mit Beten meine ich mehr als an einer bestimmten Stelle im Gottesdienst das Vaterunser zu sprechen. Beten bedeutet reden mit Gott, ein Gespräch führen mit Gott. Ein normales Gespräch zwischen zwei Personen sieht ja in aller Regel so aus. Der eine redet und der andere hört zu. Dann ist er fertig. Und dann redet der andere, der antwortet jetzt und der erste hört zu. So geht das hin und her, das ist doch ein normales Gespräch. Nur im Gespräch mit Gott, im Gebet, ist erstaunlich, halten wir uns nicht an diese Regel. Ich fange an zu reden und ich erzähle Gott, was mir alles so auf dem Herzen liegt und was er bitteschön gern alles tun soll und wen er alles heilen soll und wen er durch die Prüfung bringen soll und alles. Und irgendwann bin ich durch, ja, mit meiner inneren Liste, die ich so habe. Ich habe alles durchgebetet. Und dann sage ich Amen, weil wenn man am Ende angekommen ist, sagt man Amen. Das heißt, so soll es sein. Stellt euch ein solches Gebet doch einmal vor wie ein Telefongespräch, bei dem man in der Regel sein Gegenüber, sein Telefonpartner ja auch nicht sieht. Es sei denn, heute geht das ja. Du hast so ein Programm wie FaceTime. Dann siehst du auf dem Handy, ach, was hat der Egon wieder für eine Frisur? Aber ich sag's ihm nicht. Man sieht, wer am Ende der Leitung ist. So ist es auch mit Gott im Gebet. Gott hört dir geduldig zu, bis du fertig bist. Und dann holt er tief Luft und möchte dir antworten. Doch schon hast du Amen gesagt. Und wenn du Amen sagst, hast du quasi den Hörer aufgelegt oder bei dem modernen Telefon auf das rote Hörersymbol draufgetippt. Und dann ist Schluss. Und Gott sagt, schade. Ich wollte auch noch was sagen. Neben dem Gebet gibt es natürlich die Möglichkeit, Gott zu hören, indem wir in der Bibel lesen. Durch die Bibel redet Gott zu uns. Und immer wieder können wir uns durch das, was wir lesen, persönlich ansprechen lassen. Wie gesagt, das ist oft mein Weg, wie ich Gott höre, wenn ich in der Bibel lese. Manchmal bin ich richtig getroffen, weil Gott mich wirklich ganz tief berührt hat. Und dann sitze ich da und heul wie ein Schlosshund. Und Marianne kommt und sagt, ist was? Ah ja, Gott hat wieder zu dir gesprochen. Und dann lässt sie mich in Ruhe. Unser Problem ist ja nicht das Reden, auch nicht das Reden beim Gebet. Unser Problem ist das Hören. Besonders, wenn wir beten. Was wir lernen, was wir gewissermaßen ein Stück weit einüben müssen, ist das sogenannte hörende Gebet. Denn wir haben einen Gott, der zu uns spricht. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch irgendwann in ihrem Leben schon einmal die Stimme Jesu gehört haben. Denn wie könntet ihr sonst seine Jünger sein, seine Nachfolger sein? Für mich fängt Gottes Reden am Anfang so an, er ruft mich persönlich in seine Nähe, in seine Nachfolge. Das geschieht bei den Menschen immer wieder auf ganz unterschiedliche Weise, etwa durch eine Predigt oder beim Bibellesen durch ein Wort, was mich besonders anspricht, durch ein Gespräch mit einem Christen, da gehen mir plötzlich die Augen auf, oder durch ein besonderes Erlebnis. Ich habe viele, viele Menschen gehört, die mir erzählt haben, ich frage immer, weil ich neugierig bin, wer ist denn bei dir angefangen mit Jesus? Und dann kommt die Geschichte. Ein junger Mann aus dem Kosovo, atheistisch erzogen, atheistisch aufgewachsen, der kommt nach Deutschland und findet hier Arbeit. Eines Tages gibt es an seinem Arbeitsplatz eine lautstarke Diskussion über die politischen Verhältnisse im früheren Jugoslawien. Und der junge Mann, gerade mal 19 Jahre alt, der gerät dermaßen in Zorn, er nimmt das Nächstbeste, das war ein Hammer, der da rumlag, und er schlägt sein Gegenüber. Schlägt zweimal zu auf den Kopf und der Mann ist tot. Die Sache kommt vor Gericht. 19 Jahre, er wird verurteilt zu 11 Jahren Gefängnis wegen Totschlags. Etwa 3 Jahre später sitzt er in seiner Zelle und sucht im Radio einen unterhaltsamen Sender. Ich war oft im Gefängnis, klingt jetzt makaber, aber praktisch jede Woche habe ich mit Gefangenen gesprochen und musste dann entscheiden, ob ich jemanden wegen guter Führung früher entlassen darf oder ob er bis zum letzten Tag sitzt. Und in den Zellen gibt es auch Radio, das ist so eingebaut. Man kann sich einen Sender suchen, laut und leise, Lautsprecher. Das hat der junge Mann getan. Und plötzlich hört er seine Muttersprache, Albanisch. Im Kosovo spricht man Albanisch. Da hört er Albanisch. Das ist der christliche Radiosender ERF, Evangeliumsrundfunk. Und die Sendung, die er hört, überwältigt ihn total. Er hört zum ersten Mal, dass er ein Sünder ist, dass er nicht richtig lebt und dass Jesus ihn einlädt zu einem neuen Leben, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, um ihm seine Schuld zu vergeben. Das hat er alles nicht gewusst, atheistisch groß geworden. Und was tut er? Er ist überwältigt. In seiner Gefängniszelle kniet er sich hin und übergibt Jesus sein Leben. Ich habe seine Betreuung durch einen Gefängnisseelsorger etwa 2 Jahre lang begleitet. Er hat ihn regelmäßig getroffen in seiner Zelle. Und als er dann in seine Heimat zurückkehren durfte, fing er mit dem Theologiestudium an. Müsst ihr euch mal vorstellen, ein Atheist, der gläubig wird, studiert Theologie. Und als er fertig war, reiste er als Evangelist durch die Länder auf dem Balkan. So kam dieser junge Mann von einem ganz verkehrten Lebensweg schließlich doch noch in den Plan, den Gott eigentlich für sein Leben vorgesehen hatte. Irgendwie hat Gott gesprochen und ein Mensch hat es gehört und reagiert. Denn Hören und Gehorchen gehören zusammen. Wenn Gott zu uns redet, erwartet er nicht nur, dass wir zuhören, sondern er erwartet auch, dass wir tätig werden, dass wir das, was er uns gesagt hat, umsetzen, ausleben. Marianne und ich, wir beschäftigen uns seit rund 40 Jahren mit diesem hörenden Beten. Wir haben auch eine gewisse Erfahrung damit. Und doch kommt es immer wieder vor, dass wir Impulse, so Gedanken, die Gott plötzlich uns in den Kopf legt, ich sag mal, nicht ernst genug nehmen. Einmal bin ich am Sonntagmorgen, so im Sommer, durch die Felder gejoggt. Da bekam ich den Gedanken, nehmt eure Freundin Edith heute Abend mit in den Abendgottesdienst. Wir hatten Abendgottesdienst da. Edith ist inzwischen im Alter von 93 Jahren gestorben. Wir kannten sie seit dem Tod ihres Mannes vor über 40 Jahren. Und wir besuchten sie in regelmäßigen Abständen. Und sie schätzte an uns, dass wir unseren Glauben an Gott ernst nehmen und ausleben. Und sie wünschte sich auch oft, dass wir zusammen mit ihr beten. Zu ihrer Konfirmation, wie gesagt, sie ist sehr alt geworden, Konfirmation war kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, da bekam sie zugesprochen den Psalm 23. Das war ihr Psalm. Und wenn sie aus ihrem Leben erzählte, wie sie so durchs Leben gekommen ist, taucht immer wieder Psalm 23 auf. Das war wie ein roter Faden in ihrem Leben. Ich weiß noch, einmal haben wir uns getroffen, sagte ich, stellt euch vor, ich kam von Heilbronn zurück nach Freiburg und im Zug saß mir ein junger Mann gegenüber von so einer christlichen Studentenorganisation. Wir haben ein nettes Gespräch gehabt und als ich ausgestiegen bin, hat ihm so ein kleines Büchlein geschenkt. Stellt euch vor, ein kleines Büchlein, 20 Seiten, über Psalm 23. Mein Psalm, das konnte der gar nicht wissen. So ein Zufall. Wir haben gesagt, ja, weißt du, Edith, Zufall ist, wenn Gott handelt, aber inkognito bleiben will. Das ist Zufall. Das war Edith. Jedenfalls, jetzt hatte ich in meinen Gedanken den Impuls, Edith zum Gottesdienst mitzunehmen. Nach einer Stunde Joggen springe ich unter die Dusche und vergesse mit Marianne über diesen Gedanken an Edith zu sprechen. Beim Abendgottesdienst geht der Prediger ans Mikrofon und sagt, heute werde ich predigen über Psalm 23. Und siedend heiß fällt mir es ein, Mensch. Ganz betroffen erzähle ich Marianne, du, Gott hat heute Morgen zu mir gesprochen, wir sollen Edith mitnehmen. Gott hat gewusst, dass heute Abend ihr Psalm dran ist. Ich habe es versiebt. Ich sage, Jesus, es tut mir so leid. Es wäre wirklich nur ein ganz kleiner Aufwand gewesen, Edith anzurufen und sie abzuholen zum Gottesdienst. Manchmal ist es auch so, dass Gott einen Impuls gibt und von uns nur die Reaktion erwartet, dass wir für einen anderen Menschen beten, an den er uns gerade erinnert hat. Plötzlich ist ein Name oder ein Gesicht vor meinem inneren Auge und dann weiß ich, mit dem ist irgendwas, bete. Und dann bete ich, Herr Jesus, ich weiß nicht, was jetzt los ist, aber du hast mir diesen Namen gesagt oder dieses Bild gezeigt, schütz ihn, hilf ihm, bring ihn durch, egal was jetzt ist. Und manchmal kommt eine Rückmeldung, erzählt jemand, das und das habe ich erlebt und plötzlich kam diese innere Gelassenheit, es wird alles gut. Sag, wann war das? 10:30 heute Morgen? Ah, sag ich, hat Gott mich daran erinnert, da habe ich für dich gebetet. Am Anfang einer solchen Entwicklung, Gottes Stimme zu hören, sind es allerdings meistens recht persönliche Dinge, die Gott anspricht. Das erste Mal, als Gott klar und deutlich zu mir gesprochen hat, das liegt schon Jahrzehnte zurück, es hat damit zu tun, wie ich zu Jesus gefunden habe. Ich habe vor 5 Jahren etwa meine Geschichte erzählt. Kann sich noch jemand erinnern? Die meisten nicht, oder ihr wart noch zu jung für den Gottesdienst, wart noch nicht da. Okay, ich wiederhole es ganz kurz. Das heißt, 5 Minuten dauert es schon, aber die baue ich mit ein. Ich bin ganz normal aufgewachsen in der evangelischen Landeskirche, also Taufe im Alter von 4 Wochen, Konfirmation mit 15 Jahren und als ich etwa 22 Jahre war, da bin ich Atheist geworden und aus der Kirche ausgetreten. Ich kam nach Freiburg, wo ich studierte und lernte dort Marianne kennen. Marianne gehörte zu einer Baptistengemeinde, hatte noch Kontakte zur Jugend, war dann aber eigene Wege gegangen und hatte sich mehr und mehr von der Gemeinde entfernt. Wir haben dann 2 Jahre später geheiratet. Und kurz nach unserer Heirat geschah etwas, was mich wirklich sehr beunruhigte. Marianne kam von ihrem Büro nach Hause und erzählte mir, heute habe ich mich entschieden, Jesus 100%ig nachzufolgen. Ich will bewusst als Christ leben. Ich war entsetzt, ich war ja Atheist. Ich war entsetzt, ich malte mir spontan aus, wie jetzt wohl unsere Ehe aussehen würde. Marianne nur noch gekleidet in 2 Farben, schwarz und grau. Und jeden Abend irgendwo in der Gemeinde Bibel und Gesangbuch unter den Arm geklemmt und dann Frauenkreis und Gebetsgruppe und Fürbittetreffen und Israelabend und alles. Meine Frau ist dann weg. Ich habe 3-mal tief durchgeatmet, um mich wieder zu beruhigen. Und aus Angst vor einer solchen Entwicklung habe ich als erstes verboten, in die Kirche zu gehen. Du gehst mir in keine Kirche. Erstaunlicherweise hat sie sich daran gehalten. Aber dann kam alles ganz anders. Sie kannte so ein paar Studentinnen von der Gruppe Campus für Christus und die lebten ein paar Häuser weiter in unserer Straße, eine Wohngemeinschaft dort. Ich hatte nichts dagegen, dass sie sich regelmäßig trifft mit den anderen Mädels da. Und dann konnte ich beobachten, Marianne hat sich entfaltet in ihrer Persönlichkeit. Unsere Ehe wurde deutlich besser und ich konnte sehen, wie ihre Beziehung, durch ihre Beziehung zu Gott, ihr Leben eine andere Qualität bekam. Durch sie lernte ich andere Christen kennen, so in meinem Alter, die überzeugten mich mit ihrem Leben. Und so fing ich auch ganz vorsichtig an, mich mal mit der Bibel zu beschäftigen. Und in dieser Phase entwickelte Marianne viel Fantasie. Ich war früher in Geltingen sehr zurückhaltend, also positiv ausgedrückt. Ich war sehr sparsam. Man kann es auch negativ formulieren. In Norddeutschland, wo ich herkomme, sagt man knauserig. Hier heißt es geizig. Ehe ich einem D-Mark, gab es früher, das Geld ist früher D-Mark, ich eine Mark ausgegeben habe, habe ich sie 3-mal umgedreht und ganz schnell wieder eingesteckt. Geld ausgeben war jetzt nicht so mein Ding. Und so bestimmte Ereignisse wie Geburtstag oder so waren mir irgendwie unangenehm. Natürlich nicht mein eigener Geburtstag, aber wie jemand anderes im Freundeskreis, in einer Verwandtschaft, ein gutes Geschenk zu finden, was möglichst nichts kostet, war gar nicht so einfach. Jedenfalls, dann rückte Mariannes Geburtstag näher und ich fragte sie, was wünschst du dir denn zum Geburtstag? Und sie in ihrer grenzenlosen Weisheit sagte, ich wünsche mir zum Geburtstag, dass du das ganze Johannesevangelium liest. Prima, sagte ich, das mache ich, das kostet mich nichts. Und ich habe es gemacht, mich hingesetzt, das ganze Johannesevangelium gelesen. Das liest man nicht wie ein Krimi. Das arbeitet in einem. Da passiert was. Und so ging es mir. Dann kam Weihnachten. Was wünschst du dir? Marianne wünschte sich, dass ich bete. Meine Antwort war, du, ich kann gar kein Gebet mehr. Wozu überhaupt? Ich weiß ja nicht mehr, ob es Gott wirklich gibt. Jedenfalls Heiligabend, spätabends, habe ich dann gebetet. Ich habe gefragt, was soll ich denn beten? Ach, sagte sie, bete, wie es dir ums Herz ist. Das kann ich, habe ich gesagt. Also, lieber Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Amen. Ich wusste nicht, dass es ein ganz gefährliches Gebet ist. Das ist die Gruppe von Gebeten, auf die Gott antwortet. 24. Dezember. Gott hat sich exakt einen Monat Zeit gelassen, bis zum 24. Januar. Dann hat er geantwortet. Wir wohnten damals an der Schweizer Grenze. In Basel gab es eine größere christliche Veranstaltung, eine Evangelisation auf der Mustermesse. Unsere christlichen Freunde hatten uns eingeladen. Wir schauten auch mal rein. Es war toller Lobpreis, gute Band und alles. Hat mich angesprochen. Aber sonst, weiß nicht, was so alles gepredigt wurde, hat mich nicht so berührt. Das ging 14 Tage lang. Und am Nachmittag des letzten Tages, ich hatte mir freigenommen, saßen wir beide im Reisebüro, das war im Januar, und planten unseren Sommerurlaub. Haben uns Sonnenstoßkataloge mitgenommen, zu Hause noch ein bisschen nachgeschaut und haben uns entschieden, du, im Sommer fliegen wir nach Griechenland, da und dahin, in das und das Hotel, dann nehmen wir dann einen Mietwagen, fahren nach Korinth, gucken uns die alten Steine an und so weiter. Alles exakt geplant. Dann hatte ich abends einen inneren Impuls, geht nochmal über die Grenze, letzter Abend, vielleicht ist was Besonderes. Sag, Marianne, komm, wir fahren nochmal über die Grenze. Rein nach Basel, volles Haus. Okay, letzte Reihe, da war noch was frei. Wir saßen in der letzten Reihe, da kamen unsere christlichen Freunde und sagten, Mensch, was macht denn ihr da hinten? Schön, dass ihr da seid. Wir sind in der ersten Reihe, wir haben noch Platz für euch. Kommt doch zu uns. Ja, haben wir gesagt, kommen wir zu euch. Natürlich hatten die keinen Platz frei. Den Platz frei gemacht, habe ich alles erst hinterher erfahren. Christliche Strategie. Die haben nämlich gesagt, ist am Ende so einer Veranstaltung immer ein Aufruf, man soll nach vorne kommen, Jesus sein Leben geben. Und wenn er in der ersten Reihe sitzt, hat er nicht so einen langen Weg. Haben die sich gedacht. Und wir sitzen dort, und während des Vortrags sagt der Redner plötzlich, heute Abend ist es besonders voll, weit über 1000 Menschen sind hier. Darunter gibt es jemanden, der hat heute schon seinen Urlaub für dieses Jahr geplant, aber der hat noch nicht für die Ewigkeit geplant. Ich saß dort, vom Donner gerührt. Und ich wusste sofort, durch den Mann da vorne, der dich überhaupt nicht kennt, redet Gott jetzt zu dir. Der Mann da vorne weiß nicht, was du heute Mittag gemacht hast, aber Gott weiß es. Und Gott spricht zu dir und sagt, du planst alles schön im Voraus. Was ist, wenn dein Leben zu Ende ist? Wo wirst du hingehen? Du bist nicht vorbereitet für die Ewigkeit. Ich hatte noch ein sehr gutes Gespräch mit dem Redner von dem Abend. Er sagt, komm mal mit. Bin nämlich hin, hab gesagt, wie kann ich zu diesem Gott in Kontakt kommen? Sagt, ich weiß den Weg, nahm seine Bibel raus, hat mir 3, 4 Bibelstellen erklärt, dass Jesus für mich auf die Erde kam, für meine Schuld gestorben ist, mir ein neues Leben anbietet. Und spät in der Nacht, plötzlich habe ich es verstanden, ich habe es nie vorher verstanden, habe ich wieder gebetet, so wie es mir im Herzen war. Habe gebetet, Herr Jesus, wie ich bisher gelebt habe, das können wir vergessen, das war nichts. Ich fange da mal ganz von vorne an mit meinem Leben, mit dir. Zeig mir, wie ich leben soll. Ich mache mit. Amen. Seitdem habe ich ein unglaublich spannendes Leben mit Jesus. So fing meine Beziehung an. Ja, wie stellt sich Jesus eigentlich die Beziehung vor, die ich als Christ zu ihm haben soll? Da finden wir eine sehr schöne Antwort im Johannesevangelium Kapitel 10 in den ersten 30 Versen. Die will ich jetzt nicht alle lesen. Da geht es um Jesus, den guten Hirten. Da geht es um die Schafe, die zu dem Hirten gehören. Ich bin vom Kaiserstuhl heute Morgen hergefahren und kurz vor Freiburg, wo es noch Grünland hatte rechts, habe ich mit einem Mal eine Schafherde gesehen, wie als Vorbereitung für die Predigt, aber eine große Schafherde, bestimmt 300, 400 Schafe. Das war gar kein Ende. Ein Hirte, der hat so einen speziellen Hut aufgehabt, einen großen Stock, und diese vielen Schafe. Also, das ist das Bild, was Jesus bringt. Jesus, der gute Hirte und die Schafe. Mit den Schafen ist ein Bild, sind wir Christen gemeint. Aus diesem bekannten Text möchte ich nur wenige Verse lesen. Ab Vers 2. Wer durch die Tür eingeht, ist der Hirte der Schafe. Die Schafe hören seine Stimme. Und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Und dann 14 sagt Jesus, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen, ich kenne meine Leute. Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Aus dem, was Jesus hier sagt, ergibt sich folgender Grundsatz. Nachfolger Jesu hören seine Stimme. Nachfolger Jesu kennen seine Stimme und sie folgen seiner Stimme. Diese drei Dinge gehören zusammen. Es reicht nämlich nicht aus, als ersten Schritt Jesu Stimme zu hören, als zweiten Schritt sie als seine Stimme zu erkennen. Jawohl, das ist Jesus, der da spricht. Der dritte Schritt ist der entscheidende. Dieser Stimme zu folgen. Wenn ich der Stimme Jesu folge, dann befolge ich auch seine Worte. Das ist nur eine andere Umschreibung für den Ausdruck Gehorsam. Wenn ich das befolge, was Jesus mir sagt. Merken wir uns also aus diesem Bild mit den Schafen, worauf es ankommt. Erstens, sie hören seine Stimme. Zweitens, sie kennen seine Stimme. Drittens, sie folgen seiner Stimme. Wir sehen also, der Raum, in dem Gott sich mitteilt, also der Bereich, in dem Gott redet und wir hören können, der ist definiert durch meine Beziehung zu Gott. Innerhalb dieser Beziehung ist das Reden Gottes etwas Normales. Es ist nichts Ungewöhnliches, es gehört dazu. Also für den, der in einer echten Gottesbeziehung lebt, ist es nichts Ungewöhnliches. Außerhalb einer solchen Beziehung ist das Reden Gottes dagegen, ich sag mal, die Ausnahme. Das heißt, ein Nicht-Christ kann in aller Regel Gottes Stimme nicht hören. Er versteht auch nicht, was er in der Bibel liest. Oder es hat keine Autorität für ihn. Wenn Gott sich bei einem solchen Menschen einmal bemerkbar macht, dann mit dem Ziel, dass dieser Mensch umkehrt und zum Glauben findet. So war es bei mir damals, als ich zum ersten Mal bewusst Gottes Reden in meinem Leben erfahren habe. Gott hat eigentlich zu allen Zeiten gerufen und geredet. Doch an vielen Stellen lautet der Vorwurf Gottes an die Menschen, sie wollen einfach nicht hören. Sie wollen nicht. Ich rede und rede, sie wollen nicht hören. Gottes Stimme hören zu wollen, ist eine Willensentscheidung. Das heißt, ich fasse den Entschluss, dass Gott in mein Leben hineinsprechen darf. Das ist das eine. Das andere ist, ich bin bereit, aufmerksam hinzuhören und auch zu tun, was er mir sagt. Das fällt uns oft schwer, denn wenn Gott redet, möchten wir meistens nicht gehorchen. Wir tendieren eher dazu, mit Gott zu diskutieren. Gott sagt, so und so, gefällt mir nicht. Ah, weißt du Gott, so schlimm war es jetzt auch wieder nicht. Wir diskutieren mit Gott, könnte man nicht. Und gehen und entschuldige dich. Der hat aber eigentlich angefangen. Mit dem rede ich selbst, sagt Gott. Geh du hin und entschuldige dich. Oh, es war schon heftig, was der sich geleistet hat. Das mag sein, sagt Gott. Geh hin und entschuldige dich. Wir diskutieren mit Gott, wir sollen aber gehorchen. Eine weitere Erfahrung in diesem Prozess, Gottes Stimme zu hören, liegt darin, dass Gott andere Menschen mit einbezieht und uns etwas über diese Menschen zeigt, was wir vorher nicht gewusst haben. Das hat mit Gottes Interesse an diesem Menschen zu tun, weil er ihn liebt, weil er ihm helfen will. Und uns will er dazu mit einsetzen. Damit sind wir bei einem wichtigen Bereich in unserem Thema. Vor vielen Jahren haben wir lange und intensiv für einen jungen Mann gebetet, dass er zum Glauben findet. Und als er eine merkwürdige Entwicklung machte und sich überlegte, in eine Sekte einzutreten, da betete Marianne eines Abends so lange, bis sie eingeschlafen war. Dann hatte sie folgenden Traum, den sie mir am Morgen erzählt hat und den wir aufgeschrieben haben. Sie trifft diesen jungen Mann bei einer Feier. Beide sind in einem Haus und es ist sehr laut. Sie sprechen miteinander und er fragt Marianne ganz unvermittelt, wie er zu Jesus in eine Beziehung kommen kann. Sie gehen beide an einen ruhigen Ort, nämlich in die Küche. Dort nimmt sie eine Broschüre von Campus für Christus in die Hand, das kleine Heft Gott persönlich kennenlernen, und liest gemeinsam mit dem jungen Mann dieses Heft. Schließlich kniet er sich hin und gibt Jesus im Gebet sein Leben. Soweit dieser Traum. Diesen Traum haben wir ernst genommen und so packte Marianne sofort dieses kleine Heft Gott persönlich kennenlernen in ihre Handtasche und hatte es jeden Tag dabei. Ihr seht, es ist wirklich klein und handlich und passt in jede Tasche. Etwa 2 Wochen später ist dieser Traum buchstäblich, wortwörtlich genauso eingetroffen, wie sie ihn geträumt hatte. Wir waren eingeladen zu einer Geburtstagsfeier, Haus voller Leute, war laut, man konnte sein eigenes Wort nicht verstehen. Die beiden verschwinden in der Küche. Der junge Mann will wissen, wie finde ich zu Jesus. Sie geht mit ihm die einzelnen Schritte durch. Beide knien sich hin und beten. Der junge Mann fängt ein Leben mit Jesus an. Genau wie im Traum. Bei diesem Traum handelt es sich um einen, ich würde sagen, evangelistischen Traum. Gott hat uns vorbereitet für diese Begegnung mit dem jungen Mann. Und Marianne, ganz praktisch, hatte griffbereit dieses christliche Traktat in ihrer Handtasche. In den ersten Jahren, als ich noch nicht so viel Erfahrung mit dem Computer hatte, ist es genau 2-mal passiert, dass absolut nichts mehr lief. Ich bekam einfach keine Verbindung mehr ins Internet. Kam ein Freund, der Erfahrung damit hatte, und er stellte fest, auf meinem Rechner hatte sich ein gefährliches Virus breit gemacht. Und er startete dann eine größere Aktion. Ich sollte ihm helfen, aber ich habe nur so dabei gestanden und gestaunt, was er alles macht. Es hat 10 Stunden gedauert. 10 Stunden, bis mein PC wieder sauber war. Ich musste die ganzen Daten durchgehen und alles. War furchtbar für mich. Und dann konnte ich wieder eine Verbindung herstellen. Und genauso kann es in der Verbindung zu Gott mal vorkommen, dass es mir plötzlich nicht mehr gelingt, eine Verbindung zu Gott aufzubauen, weil sich da ein Störfaktor festgesetzt hat. Die Bibel nennt solche Störfaktoren Sünde. Wenn Sünde sich in unserem Leben ausbreitet, dann entwickeln wir uns in eine falsche Richtung. Und Gott möchte das verhindern. Und dazu meldet er sich hin und wieder recht deutlich und gibt uns die Chance, eine Kurskorrektur in unserem Leben vorzunehmen. Er möchte uns von Sünde überführen und uns helfen, frei zu werden. Auch das gehört dazu, wenn wir ständig im Kontakt mit Jesus sind, dass er solche Dinge anspricht und sagt, hör mal, es gefällt mir nicht, solltest du abstellen. Und ehe wir anfangen, wieder zu diskutieren mit Gott, sollten wir gehorchen und sagen, ich sehe das ein, ich stelle das ab. Was uns als Menschen immer wieder zu schaffen macht, ist das, was der Prophet Jesaja einmal so formuliert hat. Ihr kennt das. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, spricht der Herr. Und meine Wege sind nicht eure Wege, spricht der Herr. Jesaja 55, Vers 8. Marianne war Erzieherin von Beruf. Wir sind beide sehr kinderlieb. Wir können gut mit Kindern umgehen. Und so hatten wir uns nach unserer Heirat auf Kinder eingestellt. Ich bekam meine erste Arbeitsstelle. Wir zogen um an die Schweizer Grenze. Wir mieteten extra eine größere Wohnung mit Kinderzimmer und so. Und durch die großzügigen Spenden unserer Freunde konnten wir ein komplettes Kinderzimmer auch einrichten mit Bett, Kinderbett und Wickeltisch, Babywäsche, Schaukelpferd, Schwangerschaftskleidung für die ersten 10, 11 Monate, wie lange man halt braucht. Ne? Na gut, alles war da, nur keine Kinder. Was tut man als Christ? Klar, beten, auf Gott vertrauen und ausharren, wie es in der Lutherbibel übersetzt ist. Ausharren, harre des Herrn und er wird dich erhören. Harren. Nach 5 Jahren ausharren, nichts. Unsere Freunde hatten alle schon, so die mit uns geheiratet hatten, das zweite Kind, das dritte Kind. Die trauten sich gar nicht mehr, uns eine Geburtsanzeige zu schicken, weil man bei Marianne immer gleich schon die Tränen kamen. Schließlich waren wir 10 Jahre kinderlos verheiratet. Kinderzimmer war alles verstaubt. Und irgendwie waren wir beim Beten und plötzlich, unabhängig voneinander, wurde uns beiden schlagartig klar, Moment mal, Gott liebt uns. Gott hat gute Pläne für unser Leben. Gott macht doch keine Fehler. Wenn Gott entschieden hat, dass wir keine eigenen Kinder haben sollen, dann ist es Gottes Plan für uns. Und Gottes Plan ist immer besser als unsere eigenen Pläne. Das war wie ein Hineinsprechen Gottes in unsere Situation. Und als uns das klar wurde an dem Abend, haben wir Folgendes gebetet. Herr Jesus, du machst keine Fehler. Und wenn dein Plan mit uns so aussehen soll, dass wir keine Kinder haben sollen, dann sagen wir Ja zu diesem Plan. Weißt du was, Jesus? Wir wollen dich noch mehr lieben. Und wir wollen die Zeit, die andere Leute investieren, um ihre Kinder groß zu kriegen, die Zeit wollen wir dir zur Verfügung stellen. Zeig uns, was du für uns vorgesehen hast. Wir sind dabei. Amen. So sind wir mit der Situation umgegangen. Wisst ihr was? Es ging wirklich buchstäblich am nächsten Tag wieder los. Einige Jahre Gemeindeaufbauarbeit, dann Gemeindegründungen, Studienreisen ins Ausland, Beratungsdienst für Gemeinden, christliche Werke, Predigten, Vorträge halten auf Konferenzen, in Seminaren im Inland, im Ausland, Schulungen für Mitarbeiter von Kirche und Gemeinde und. Manchmal haben wir uns angeschaut, gesagt, du, das hätten wir alles nicht machen können, wenn wir Kinder gehabt hätten. Weißt du, da rufen nachts um 1 Leute an, mein Mann ist am Packen, der will uns verlassen, ich sitze hier mit den Kindern, könnt ihr nicht kommen? Wenn wir immer erst hätten einen Babysitter besorgen müssen. Wir konnten ins Auto springen, hinfahren, die ganze Nacht reden mit dem jungen Ehepaar und die Ehe hat gehalten. So Dinge. Gut, wir hatten in der späteren Zeit ab und zu Pflegekinder, ein bisschen als Ersatz, da war Gott gnädig mit uns. Wenn eine Mutter ins Krankenhaus musste, hieß es, wohin mit den Kindern? Ja, komm, bring sie zu uns. Es gab manchmal noch ein Problem. Dann waren die Eltern wieder gesund, kamen zurück, wollten ihr Kinder abholen, die sagten, wir wollen lieber hier bleiben. Naja, im Gottes Gedanken sind einfach anders als unsere Gedanken. Und doch sind wir beide sehr, sehr glücklich mit unserem Leben, auch ohne eigene Kinder. Wir sind jetzt mehr als 50 Jahre verheiratet und jedes Jahr ist schöner als das Jahr vorher. Das Lobpreisteam kann schon wieder auf die Bühne kommen. Gottes Reden geschieht auf ganz verschiedene Weisen. Wer das Thema vertiefen möchte, was ich heute angerissen habe, der kann nachlesen in unserem Buch, was es auf sich hat mit Bildern, inneren Eindrücken, Träume, Visionen und so weiter. Manchmal legt Gott einen ganz ungewöhnlichen Gedanken in mich hinein, etwas, was mir nie in den Sinn gekommen wäre. Und wenn ich der Sache nachgehe, dann entdecke ich plötzlich, dass auch darin sein Reden liegen kann. Beim Nachdenken über bestimmte Situationen in deinem Leben kommt vielleicht die Frage auf, ob es nicht hier oder da doch die Stimme Gottes gewesen sein könnte, die dir etwas klar gemacht hat. Mein Wunsch ist, dass ihr mit einer neuen Einstellung, mit einer neuen Sicht in das Gebet hineingeht, nämlich mit der Erwartung, dass Gott ebenfalls zu dir reden möchte, weil er dir Wichtiges zu sagen hat. Hiermit möchte ich schließen. Vielleicht sind jetzt einige unter euch angesprochen und sagen sich, ja, das möchte ich auch. Ich habe Jesus mein Leben anvertraut, ich bete, ich lese in der Bibel, aber so ständig im Kontakt mit Jesus zu sein, so ganz konkret Gottes Stimme zu hören, ehrlich gesagt, das vermisse ich. Aber das wünsche ich mir. Dann möchte ich dir ermutigen, Gott darum zu bitten, dass er auch zu dir redet, dass du seine Stimme besser hören kannst. Andere vielleicht haben schon Erfahrungen damit gemacht, mit diesem hörenden Gebet und möchten stärker da hineinwachsen, noch sicherer werden. Deswegen möchte ich euch einladen, dass ich von hier vorne aus für euch bete. Einmal für die, die Gottes Stimme hören möchten, aber auch für die, die weiter darin wachsen möchten, die ihn schon hin und wieder gehört haben, aber die noch sicherer werden möchten. Ja, da würde ich jetzt für euch beten. Ihr könnt mir es leicht machen, damit ich sehe, für wen kann ich denn beten. Gebt mir ein Zeichen, indem er einfach aufsteht, dann weiß ich, okay, für euch bete ich jetzt. Und ihr könnt noch Folgendes tun, indem ihr eure geöffneten Hände so vor euch hinhaltet, als würde euch jetzt gleich jemand ein ganz großes Geschenk hineinlegen. Da braucht man Platz, denn das möchte Gott. Gott ist reich und er möchte reichlich von seinen Gaben uns schenken. Herr, wir stehen vor dir und wir sind begeistert davon, dass du ein redender Gott bist, der schon durch alle Zeiten immer wieder zu seinen Leuten geredet hat. Herr, wo wir es bisher nicht richtig hören konnten, vermisst haben, da komm du und sprich hinein in mein Leben. Lass mich ganz konkret deine Stimme hören, durch dein Wort, durch einen inneren Impuls, durch eine Vision, die du mich sehen lässt, durch einen Traum nachts, wenn ich schlafe. Dann hilf mir, dass ich mich morgens noch erinnere. Wie auch immer, durch einen Menschen, der plötzlich kommt und sagt, du Gott hat mir gezeigt, ich soll dir das und das sagen. Wie auch immer, du gehst auf jeden Einzelnen ein. Und die, die wir schon gelernt haben, Herr, mach uns sicherer in dieser Gabe, deine Stimme zu hören. Dein Wort sagt uns ja, meine Schafe hören meine Stimme. Lass es eine tägliche Erfahrung sein, dass du da bist und dass du redest, weil du uns liebst und weil du ein redender Gott bist. Danke, Herr, wir geben dir alle Ehre. Wir preisen deinen wunderbaren Namen. Amen.